Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielte, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Mein Gast in dieser Episode ist Susanne Atwell. Susanne ist Moderatorin. Ich kenne sie zuallererst aus ihrer Zeit bei Sam, dem Magazin auf Pro7, das ich regelmäßig nach der Schule anschaute. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin war und ist sie als Model tätig und sie podcastet. Susanne hat mir erzählt, dass das 50-Werden für sie keine so gute Zeit war, wie überrascht sie von den Symptomen der Wechseljahre war und was das Tolle am Älterwerden ist. Was das ist, hört ihr am besten selbst. Viel Spaß mit Susanne Atwell. Wie hast du die Zeit vor deinem 50. Geburtstag und den 50. Geburtstag erlebt?
Das war ein sehr turbulentes Jahr, tatsächlich. Das war, warte mal, wann war es? 2017 bin ich 50 geworden, jetzt 55. Und ich hatte tatsächlich eines der schlimmsten Jahre meines Lebens, weil ich mich getrennt habe in dem Jahr von einem Mann, der mich betrogen hat, in vielerlei Hinsicht, also in jeder Hinsicht. Und also wirklich auch schlimme Dinge getan hat. Und es war eine kurze, sehr turbulente Beziehung. Wir haben zusammengelebt. Mhm. Und ich bin zu Beginn des Jahres, habe ich die Entscheidung gefällt, nach vielen fürchterlichen Erlebnissen, dass ich gehen muss. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, bin ausgezogen in einer Nacht- und Nebelaktion und habe dann vorübergehend ein halbes Jahr bei einer Freundin gewohnt. Und in dem Sommer, ich habe im November Geburtstag, und in dem Sommer habe ich dann natürlich angefangen, so drüber nachzudenken. Ich hatte noch keine eigene Wohnung wieder und so. Ich bin dann im August in eine neue Wohnung gezogen mit meiner Tochter. Und dann habe ich irgendwie dann erstmals drüber nachgedacht, will ich eigentlich mein Geburtstag, oh Gott, ich werde ja 50, will ich eigentlich feiern, ja. Und ich bin grundsätzlich nicht so jemand, der jeden Geburtstag feiert oder überhaupt so feiern ist nicht so meins. Ich bin eher so eine Spaßbremse.
Ich auch.
Ja, echt?
Ja, voll.
Wie sympathisch.
Ja.
Und dann, weiß ich noch genau, saß ich mit einem Freund beim Abendessen und er hat gesagt, du musst doch feiern, er ist 50 und das ist doch auch super, weil es ist ein Neustart. Und ich glaube, ich habe tatsächlich so richtig eine große Party, habe ich nur einmal gemacht, als ich 18 geworden bin. Mhm. Und dann habe ich einen Raum gemietet und er hat das Buffet gemacht und ich habe, weiß gar nicht, 50, 60 Leute eingeladen, die mich irgendwo irgendwie begleitet haben und wir haben groß gefeiert und das war schön. Es war wirklich schön, weil es für mich auch so wie so ein neuer Abschnitt war. Also es war nicht nur ein neues Jahrzehnt, das für mich beginnt, sondern ein neues Lebensjahrzehnt, sondern es war auch die Beendigung einer ganz bestimmten Phase in meinem Leben und dieses wirklich schlimmen Erlebnisses. Das war wirklich ein krasses Jahr.
Okay. Und wie hast du dich dann so neu aufgestellt? Weil eigentlich ist man ja mit 50, steht man ja eigentlich fest in vielen Bereichen seines Lebens und es geht dann vielleicht einfach irgendwie weiter. Aber wenn bei dir alles weggebrochen war, ist ja diese Zahl auch einfach ein krasser Neuanfang gewesen, mit dem man vielleicht so gar nicht gerechnet hat.
Mit Neuanfängen rechnet man ja selten, oder? Also oft geht dem ja irgendwie ein Schicksalsschlag, steht da vor oder... Ich weiß nicht, also ich weiß, mein 40. Geburtstag war irgendwie sehr einschneidend für mich. Also das war schon, das weiß ich noch ganz genau. Damals habe ich mit meinem damaligen Lebensgefährten in New York gefeiert und ich war gerade nochmal Mutter geworden und es war wirklich so, wow, 40. Und vor allen Dingen, ich fand es dann irgendwie ganz cool und dann habe ich aber immer gedacht, so weiß ich noch ganz genau, okay, aber nach der 40 kommt die 41, 42, 43, 45 und so. Und dann kommt ja auch irgendwann die 50. Und das fand ich tatsächlich ziemlich krass. Also so die Zahl... Oder auch jetzt, ich bin 55, finde ich echt hart. Aber wie das sagen ja die meisten, man fühlt sich natürlich nicht so. Ne? Also so gefühlt bin ich ja nicht, fühle mich ja nicht wie 55, fühle mich, weiß ich nicht, wie Mitte 30 oder sowas. Also ich finde, dass vieles davon ist hausgemacht, glaube ich. Vieles davon ist Prägung, Gesellschaft, Erwartungen, was wir so vorgelebt bekommen haben. wir sind ja alle nicht so alt, wie wir sind irgendwie.
Mhm. Gab es für dich trotzdem vielleicht irgendein Ereignis oder ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, jetzt werde ich älter, wenn vielleicht nicht körperlich, dann gesellschaftlich oder in der Wahrnehmung von außen?
Ich weiß das immer nicht so ganz genau, ob das meine Wahrnehmung nur ist oder ob das tatsächlich so ist. Das muss ich ehrlich sagen, weil auch das Thema Age-Shaming, ne? Toi, 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 hier ist ein Holztisch. Ich habe das noch nicht so erlebt. Ich glaube, das ist tatsächlich eher in meinem Kopf, ja? Dass ich dann denke so, oh krass, 55, oh Gott. Ja, und der Typ oder die Frau, mit der du gerade sprichst, die ist Anfang 30 und die muss so denken, du bist eine Oma. Ich werde nie vergessen, wie ich mal auf einer Veranstaltung im Borchardt stand in Berlin und ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein Quatsch. Und dann kam so eine, weiß gar nicht, es war eine Schauspielerin, glaube ich, eine etwas jüngere Schauspielerin zu mir und wir unterhielten uns und meinte, hey, wie alt bist denn du? Und damals war ich 35. Mhm. Ich sage, ich bin 35. Boah, so alt schon, hat die gesagt. Und es war wahnsinnig, also es war irgendwie lustig, aber irgendwie war es auch, ich dachte so, Gott, ich bin mit 35 schon alt und jetzt bin ich 20 Jahre älter. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich von außen kommt oder ob das meine Prägung und Wahrnehmung ist.
Ich fand das ganz bezeichnend. Ich habe ein Interview von dir gestern noch angeschaut auf YouTube und das ist ein paar Jahre alt und da saßt du mit einem Mann und der hat gesagt, oh, und dein Alter sieht man ja gar nicht an. Und ich finde, das ist ja irgendwie kein Kompliment.
Nee, ist auch kein Kompliment.
Und du bist da irgendwie ganz locker mit umgegangen und deine Antwort war, ich werde aber älter. Ich fand das so cool.
Echt? Ich erinnere mich nicht, aber ja.
Ja, ich fand das irgendwie so gut und dachte mir aber in dem Moment, gut, das ist das, was sie sagt, aber was hast du gedacht in dem Moment? Okay, jetzt erinnerst du dich gerade nicht dran, aber man kann die Situation ja pauschalisieren. Es kommt jemand zu dir und sagt, wow, du siehst aber toll aus und man sieht dir dein Alter gar nicht an und glaube ich ja nicht, dass du schon 55 bist.
Ja, also das wäre jetzt mal spannend zu wissen, wann das war. Also,
vor 6 Jahren.
Ja, da habe ich das, glaube ich, noch nicht so empfunden. Heute würde ich mich tierisch aufregen. Ist es etwas, was ich öfter höre? Und das sind diese vergifteten Komplimente, ne? Mhm. Und die Menschen, die das sagen, die denken dann natürlich überhaupt nicht drüber nach. Die denken, sie sagen was Nettes. Es ist genauso wie, wenn eine Frau zur anderen Frau sagt, wenn du sagst, du bist berufstätig als Mutter, wenn sie sagt, ach, und wo sind deine Kinder jetzt? Weißt du, so das ist ja auch, da denkt man nicht drüber nach, sondern man möchte einfach wissen, ja, wie machten die das? Mhm. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, nochmal zurückspult, dann denkt man sich so, was rede ich da eigentlich? Mhm. Was für ein Schwachsinn, ja? Mhm. Und so ähnlich ist das mit diesem Kompliment, in Anführungsstrichen. Inzwischen würde ich was sagen, ja. Mhm. Ich weiß aber nicht genau, was.
Mhm. Und weißt du, was du denkst in dem Moment?
Ja, was für ein Scheiß. Mhm. Ich reg mich wirklich auf darüber. Mhm. Weil, also, wer hat das gesagt? Julianne Moore hat das doch mal gesagt, ne? Die hat doch mal gesagt, ja, es ist überhaupt kein Kompliment, weil uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja älter werden. Und was ist, jeder von uns muss das. Und was ist das für ein, also, das kann man ja nicht ernst nehmen, so ein Satz. Ich finde es schön, ich würde es schön finden, wenn wir dahin kämen, dass Frauen, ja, dass man jemanden schön findet, einfach weil man ihn schön findet, unabhängig vom Alter. Also, dass man diesen Beisatz nicht braucht. Man kann ja jemandem ein Kompliment machen und sagen, du siehst toll aus heute. Oder, keine Ahnung, gibt ja, oder du, ich finde super, dann, wie klug du bist. Oder weiß was ich. Gibt verschiedene Wege, jemandem da ein Kompliment zu machen. Aber diesen Beisatz zu, also diese Unterschrift, warum muss man das immer sagen?
Ja, und eigentlich ist es aber doch auch so, wenn man es runterbricht, ist es nicht schon auch irgendwie kein Kompliment, wenn man sagt, du bist irgendwie schön, weil ich finde, für Schönheit zum Beispiel, da tust du ja auch nichts. Also entweder du bist halt so geboren oder es ist halt eine Hakennase und ein spitzes Kinn. Das ist ja keine Leistung. Weißt du, wie ich es meine? Stimmt.
Hast du recht. Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, ich habe da tatsächlich neulich drüber nachgedacht. Ich weiß, ach so, genau, weil ich Iris Berben, die ich ja sehr bewundere und ganz, ganz toll finde und in jeglicher Hinsicht. Und die redete in einem Interview darüber, warum sie also sie wurde, die kennt das ja auch, die wurde ja früher auch ständig das Erste, was die Leute zu ihr sagen, dann sieht sie toll aus. Und dann hat sie wohl früher, ich habe das nie mitbekommen, aber oft sich dagegen gewehrt und gesagt, ja, aber ich bin ja nicht nur meine Hülle und ich bin ja nicht nur das Äußere so. Mhm. Und heute meinte sie so, aber eigentlich ist es ja schön. Also wir freuen uns ja über Komplimente. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, welche Haltung ich dazu habe. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich das auch kenne. Also ich habe Glück gehabt in der Genlotterie, ich sehe gut aus und ich bin lange im Fernsehen und seit 30 Jahren mache ich diesen Job. Ich arbeite als Model, als Moderatorin und ich habe oft Komplimente für mein Aussehen bekommen. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich immer gefreut.
Ich verstehe das auch total. Nur eigentlich ist es ja das Gleiche, wie wenn jemand sagt, ne, du siehst aber gar nicht so alt aus, wie du bist.
Nee, das finde ich nicht. Das finde ich.
Wo ist denn der Unterschied?
Dieser Beisatz, dieses Anhängsel zu sagen, das ist ja eigentlich, obwohl du schon so alt bist.
Ja. Ja, okay. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin auch eigentlich überhaupt gar nicht gegen Komplimente und ich freue mich ja auch, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Ich habe nur irgendwie gedacht, dass auch das Äußere, genau wie das Alter, nichts mit einem persönlichen Zutun zu tun hat.
Da hast du, ja, weiß ich nicht so richtig.
Ja, okay, glaube, also wenn man sich jetzt total gehen lässt.
Nein, das meine ich so, nicht. Ich meine jetzt nicht die Hautpflege oder, mhm, oder Kosmetik oder Schminken oder sowas. Ich meine eigentlich eher... Ich glaube, es hat auch was mit Haltung zu tun. Und das ist was, was man vielleicht am ehesten versteht, wenn man älter wird. Dass eine gewisse Attraktivität, also dann, wenn, ach, es gibt immer diesen blöden Satz, ne, dass Frauen irgendwann unsichtbar werden. Also Sheila DeLisle, meine, hey, Liebe geht raus an Sheila DeLisle, großartige Frau, hat ja gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Mhm. Ich gebe ihr da recht. Ja, mhm, das stimmt, das ist Bullshit, das ist, mhm, Quatsch, den wir uns einreden, den uns das Patriarchat eingeredet hat. Ja, und jetzt denken wir alle, oh, mit 50 in den Wechseljahren werden wir unsichtbar. Bullshit, mhm, ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich damit dann beschäftigt, also mir ist das so gegangen, in dem Moment, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und gedacht habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es hier hängt, da hängt und irgendwie alles nicht mehr so frisch ist. Wo kommt denn da die Attraktivität her? Was ist für dich attraktiv? Und es ist eben die Frau, die in den Raum kommt und die eine Ausstrahlung hat.
Ja.
So, egal wie alt die ist.
Ja.
Und die vielleicht lustig ist und die cool ist und die einen coolen Style hat. Und das sind so Oberflächlichkeiten, ne? Aber eine, die auch was zu erzählen hat, mhm, wo du merkst, da kommt was rüber, die hat eine Haltung, die ist attraktiv. Und es ist scheißegal, ob die 25 oder 55 ist.
Ich muss nochmal auf dieses Interview zurückkommen, weil mich hat es ehrlich gesagt total aufgeregt. Der Moderator hat dann nämlich auch gesagt, als du sagtest, dass du damals ein paar Kilos mehr hattest, ne, auch als du angefangen hast zu modeln und so, dann konnte der überhaupt nicht begreifen, dass du kein Problem damit hattest. Und er hat immer wieder nachgefragt, ja, aber du bist ja im Fernsehen, ja, aber du bist ja vor der Kamera und alle wollen auch immer dünn sein und da, da, da. Und ich fand das ganz schlimm und ich habe mich gefragt, was du in dem Moment gedacht hast.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach so professionell, weißt du, und manchmal auch so ein bisschen greift da auch so ein Automatismus.
Ja.
Also so, ich werde seit 30 Jahren immer mal wieder befragt, irgendwie eingeladen und ja, jetzt auch von dir, mhm, was mich sehr freut, worüber ich mich sehr freue, weil ich es toll finde, was du machst. Und manchmal kommen so Standardantworten einfach. Mhm. Also die sind so ein bisschen in meinem Programm, glaube ich. Mhm. Dann denke ich, dann kommt es vor, dass ich hinterher dann auch jetzt, wo erinnere ich mich an dieses Gespräch und ich weiß, dass ich hinterher auch gedacht habe, hä? Ja, keine Ahnung. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich finde auch nicht, man muss sich über alles aufregen.
Das ist wahrscheinlich auch eine Gelassenheit, die kommt, wenn man ein bisschen älter wird, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Also ich höre mir auch ganz viel an von älteren Frauen und ich suche auch nach älteren Vorbildern. Viel mehr, als mich junge Frauen beeinflussen oder, mhm, oder irgendwie beeindrucken, sagen wir so. Und was die ja alle immer sagen, unisono, ist, man wird gelassener und das Leben wird immer besser. Und ich muss dir wirklich sagen, das stimmt echt. Mhm. Und das ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein langsamer Prozess. Und es ist wirklich so. Irgendwann denkst du, ist mir doch egal. Ja, und wieso? Ach, ich mache mein Ding und es ist mir jetzt auch wurscht, was die anderen denken. Und ich lebe mein Leben so, wie ich das möchte. Und ich finde das prima so. Und es regt mich nicht mehr alles so sehr auf. Und ich bin nicht mehr so sehr auf der Suche. Ich muss nicht mehr alles durchspielen im Kopf und ich muss nicht mehr mich über jeden Quatsch aufregen. Ist einfach so, weil ich viel erlebt habe und weiß, wer ich bin und weiß, manche Sachen interessieren mich einfach nicht. Punkt.
Naja, und dann hast du wahrscheinlich auch deine Themen, bei denen du dann laut wirst, ne, oder dich wehrst, aber kannst viel sozusagen gelassener hinnehmen.
Ich habe ja keinen Partner. Mhm. Lustigerweise habe ich das auf der Hinfahrt heute gedacht, weil ich an den gestrigen Abend nochmal gedacht habe, wo nur Paare waren.
Okay.
Abendessen, auf dem, mhm, nur Paare waren. Das hat mich aber gar nicht gestört. Und darüber, mhm, habe ich nachgedacht. Mhm. Weil alle, gestern waren 90% Menschen, die ich nicht kannte und alle fragten, und dein Mann, wo ist, ich so, hab keinen. Mhm. Und ach so, okay. Und ich war tatsächlich die einzige Single-Frau Und ich sag dir was, ich glaube, vor 10 Jahren hätte mich das gestört. Mhm. Da hätte ich gedacht, oh, wieso habe ich denn keinen? Und guck mal, die hat doch auch einen. Und wieso finde ich keinen? Aber gestern Abend hat es mich überhaupt nicht gestört.
Das finde ich richtig schön zu hören. Und das ist natürlich, also finde ich, ein toller Zustand, in dem man sein kann, zu dem man sich selbst ja auch nur beglückwünschen kann. Also einfach dieses in dir ruhen und wahrscheinlich auch die Reaktion von außen. Vielleicht war an der Stelle das Gespräch darüber dann auch beendet, hier oder da, weil die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber dass du weißt, wie du dazu fühlst, ist doch mega gut.
Absolut, finde ich auch. Ich bin auch ganz überrascht, weil das kenne ich auch gar nicht von mir. Ich war eigentlich immer auf der Suche nach einem Partner. Ich habe immer gedacht, ich brauche einen Partner. Ich brauche einen Partner, weil sonst bin ich nicht ganz und sonst passe ich nicht nirgendwo rein. Und das ist ja totaler Quatsch. Aber die Reaktionen sind immer noch. Also wenn du jemandem sagst, den du nicht so gut kennst und man redet übers Leben und sagt, ich habe keinen Partner. Ach, dann mach dir mal keine Sorgen, du findest noch einen. Ach Gott, also da mache ich mir bei dir nun wirklich keinen. Also guck dich doch mal. Also nein, also bei dir habe ich jetzt wirklich da. Ach, irgendwann kommt schon mal wieder einer. Ich denke so, ja, aber vielleicht auch nicht.
Ist ja auch ehrlich, nicht das Ziel.
Nein, und es ist auch okay.
Ja.
Also weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, das wird Singles, insbesondere Single-Frauen, nicht abgenommen. Ja, wenn sie jünger sind, haben sie ja noch ein anderes Thema. Dann geht es auch um die Familienplanung. Dann hat die biologische Uhr tickt. Und dann kommt immer so, ach, irgendwann willst du schon Kinder, dann kommt schon einer und so. Das ist nochmal wieder was. Auch krass. Ja, krasser noch. Mhm. Aber auch später. Es wird uns nicht so abgenommen, uns Single-Frauen. Das ist, dass wir glücklich sind. Es ist immer ein Übergangszustand. Aber nein, es kann ein gewähltes Lebensmodell sein.
Mhm. Und gibt es dann Leute, die auch bereit sind, quasi da offen drüber zu reden, also die dann da einsteigen und dich wirklich fragen, oder wird das dann so wegignoriert, weil es irgendwie tabuisiert ist?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, es wird wegignoriert. Also beziehungsweise es wird nicht geglaubt. Es ist auch von Freundinnen, muss ich sagen, also auch aus dem engeren Freundeskreis. Hm. Ach, du wirst schon sehen, irgendwann. Ich habe da noch einen. Ich hab da schon eine Idee. Und es ist ja nicht so, dass ich mich davor verschließe, im Gegenteil. Also ich, doch, gerne, sehr gerne. Aber ich habe eine ganz andere Haltung, als ich sie noch vor ein paar Jahren hatte. Ich mache mein Ding, ich lebe mein Leben, ich habe ein wunderschönes Leben. Ich habe ein sehr erfüllendes Leben mit sehr viel Liebe um mich herum. Ich hatte vor 2 Wochen Geburtstag und ich hatte einen ganz großartigen Tag, ja, mit sehr vielen Menschen, mit wenigen Menschen, die ich sehr lieb habe und die mich lieb habe. Das habe ich gefühlt. Ich brauche keinen Mann. Mhm. Und wenn ich einen treffe, irgendwann jetzt nochmal irgendwo, bei dem ich das Gefühl, also wirklich das Gefühl habe, das ist eine Bereicherung. Mhm. Ja. Und der sieht mich so, wie ich ihn möchte, oder wie wir wollen einander als Begleiter in diesem Leben. Dann finde ich super. Mhm. Aber wenn nicht, ist auch okay. Mhm. Also mir fehlt ja nicht die Liebe. Was ist das überhaupt für ein Quatsch, zu glauben, dass einem Liebe fehlt, nur weil man keinen Partner hat?
Nein, Liebe findet ja auf ganz vielen Ebenen statt.
Ja, ganz genau. Und ich habe einen kleinen, sehr feinen, sehr guten Freundeskreis. Mhm. Und ich habe meine beiden Töchter und meine Mutter. Und also ich fühle mich so aufgehoben. Und ich glaube auch, das ist immer auch das, was man nach außen gibt. Weißt du, ich glaube, das merken andere Menschen. Und also dafür brauche ich jetzt echt keinen Mann. Mhm. Sex hatte ich auch genug.
Magst du dein Alter? Wenn du jetzt 55 denkst, magst du das?
Nee. Also die Zahl mag ich überhaupt nicht. Meinst du das?
Ja.
Nee, die Zahl finde ich ganz schlimm. Also wirklich, also 55 ist echt alt.
Und findest du 58 zum Beispiel besser oder nur nach unten?
Ich find alles schlimmer. Aber ich finde dann, weißt du, also dann sehe ich so tolle Frauen wie, weiß nicht, Tilda Swinton oder Iris Berben, die ja auch noch mal einen Schwung älter ist. Und dann denke ich so, ach fuck it, das ist doch scheißegal, ist nur eine Zahl.
Ist echt nur eine Zahl.
Ja, ja. Aber es fällt mir schon manchmal so ein.
Ja.
Kennst du das nicht, dass einem so dann, doch. Wie alt bist du?
Ich werde 45.
Ja. Kennst du das nicht, dass man dann, dass einem manchmal so das eigene Alter einfällt?
Total.
Und denkt man so, huch, wie konnte das jetzt passieren?
Ja, absolut. Aber ich finde, alle Erfahrungen, die man macht, deuten ja, je älter man wird, darauf hin, dass sich gar nicht so viel verändert. Wenn man natürlich vorausgesetzt, man hat Glück und es kommt kein Schicksalsschlag oder eine Krankheit oder irgendwas Dramatisches passiert. Ich war jetzt gerade mit meiner Tante, die jetzt 70 wird nächstes Jahr, waren wir in Israel auf so einer Reise. Und die war organisiert und da waren nur so Leute zwischen 60 und 70. Und mir hat das so gut getan, weil wir hatten irre viele Termine am Tag. Wir hatten ein riesiges Pensum, also sowohl körperlich als auch intellektuell. Und die haben das alle ganz genauso gewuppt wie ich. Das war für mich so schön zu sehen.
Das glaube ich.
Und das waren einige Leute, es waren 15 Leute. Es war jetzt nicht ein Ausnahmefall, der irgendwie noch fit geblieben ist, sondern für mich ist das jetzt einfach, ich blende mal alles andere aus, für mich ist das die Realität, dass man auch in dem Alter natürlich noch aktiv teilnehmen kann, Neues lernen kann, aufgeschlossen sein kann, fit ist.
Absolut.
Und das finde ich
ja
gut.
Toll.
So.
Was für ein tolles Erlebnis.
Bin ja, es war ganz toll.
Drum. Ja.
Also ich empfehle, mit Rentnergruppen in den Urlaub zu fahren. Das war wirklich ganz toll. Ja, ja, richtig schön. Und da war es aber interessant, weil die mich dann gefragt haben, was machst du? Und dann habe ich von diesem Projekt erzählt. Und dann war so Schweigen. Und dann meinte ich so, hä? Wie? Und die sind ja alle über diese Lebensphase weg und gedanklich halt total entfernt davon. Und die meinte so, hä? Aber warum machst du dir denn so Gedanken? Was soll denn da irgendwie kommen? Wechseljahre? Ach Quatsch, das ist doch alles nur eine Erfindung. Also die waren total distanziert. Die haben natürlich ganz andere Themen.
Ja, logisch. Mhm.
Aber das fand ich spannend, auch nochmal zu hören. Es war für mich auch eine Challenge, weil ich einfach richtig erklären musste, was in meinem Umfeld los ist und was meine Motivation ist und so weiter. Das war ein ganz guter, war eine ganz gute Prüfung, die sich dann aber auch über mehrere Tage zog, weil ich ganz baff war, weil immer, wenn ich von meinen Projekten erzähle, ist so, ja, und bei mir und da, da, da. Und jeder kann sich irgendwie so anschließen und anklinken. Aber wenn du drüber weg bist, kannst du das eben nicht mehr. Und da musste ich richtig arbeiten, das so zu erklären. Und immer wieder. Und am Ende ging's so.
Spannend, aber, oder? Zumal ja, alle Jüngeren doch mit Sicherheit total begeistert auf deine Idee reagieren.
Genau.
Ne?
Ja. Genau. Ja, das war ganz spannend zu sehen. Weißt du, dass dann alles auch so ein bisschen an Dramatik verliert, wenn man es überstanden hat?
So. Ja, das glaube ich. Es heißt ja auch tatsächlich, Studien belegen ja, dass die Lebenszufriedenheit immer weiter wächst, ne? Mhm. Wenn man vorausgesetzt, man bleibt gesund.
Natürlich. Na klar.
Aber dass das eigentlich jetzt so richtig geil wird, so ab 70, kann ich mir super gut vorstellen. Also die Sache mit der Gesundheit ist halt schwierig. Und die Tatsache, dass, und das finde ich auch in der Tat am schwierigsten am Älterwerden, dass man zunehmend Abschiede hat.
Mhm.
Ich habe früher mal gedacht, das sind die Falten, die einen dann so nerven und dass man nicht mehr so fit ist. Aber es kommen auch immer mehr Abschiede. Und je älter du wirst, desto einsamer wirst du vielleicht auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich hart. Also diese ganzen Abschiede, diese ganzen Beerdigungen, auf die man irgendwann geht.
Das, ja.
Also, aber lass uns doch bitte, weil du es gerade schon gesagt hast, mal über die Wechseljahre reden.
Ja, sehr gerne.
Weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo ich auch finde, darüber müssen wir Frauen viel mehr reden.
Ganz genau. Wie fing es bei dir an? Was waren so deine ersten Symptome und hast du das direkt zuordnen können?
Nee, ich habe gar nichts gewusst. Also ich habe meine Mutter gefragt. Meine Mutter ist noch recht jung. Die hat mich mit 18 bekommen. Das heißt, die ist jetzt Mitte 70. Und ich habe die schon mal vor längerer Zeit gefragt. Da war ich noch weit entfernt von den Wechseljahren. Und die hat immer gesagt, ach, wenn das so wie bei mir ist, dann merkst du gar nichts. Und ach, ich bin, da habe ich mit 60 in die Wechseljahre gekommen. Also ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe gedacht, okay. Und als ich 50 wurde, also ziemlich so mit dem Geburtstag, das ist echt interessant. Ich glaube, der Durchschnitt ist ja 53, dass die Menopause liegt im Alter von 53 im Durchschnitt. Und mit 50 fing es plötzlich an, dass ich super starke Blutungen bekam, also wirklich total krasse Sturzblutung vor der Kamera. Das war ein absoluter Albtraum. Ich habe im Studio gestanden, ich hatte meine Tage und ich habe so doll geblutet, dass ich hatte einen Rock an, dass ich in der Matz in die Kulisse musste, um mir da irgendwas reinzustopfen, damit niemand das sieht. Das war ein totaler Albtraum und ich habe gleichzeitig dazu auch Hitzewallungen bekommen und ich habe einfach gemerkt, in meinem Körper ist was los. Da passiert gerade was ich nicht einordnen kann.
Mhm.
Und dann bekam ich sehr unregelmäßig Blutungen und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also das scheinen jetzt ja wohl dann die Wechseljahre zu sein. Und dann, tada, ist mir das Buch von Sheila DeLisle in die Hände gefallen.
Mhm.
Und es hat tatsächlich, ich habe mich am Anfang so ein bisschen gesträubt, weil ich gedacht habe, so, oh, jetzt so ein Bestseller zu den Wechseljahren. Und wieso heißt das Women on Fire? Und dann habe ich es gelesen und dann habe ich es verstanden und dann habe ich Hurra geschrien und all meinen Freundinnen dieses Buch geschenkt und sagte, wenn ihr das nicht lest, dann schlag ich euch.
Mhm.
Weil ich finde, es ist so eine wichtige Lektüre, ja, und so wichtig, dass wir darüber endlich anfangen zu sprechen und dass wir das enttabuisieren, weil ich es auch selber noch merke bei mir, wie schwer es mir fällt, darüber zu sprechen.
Aber du machst es jetzt hier.
Ja, ich mache es jetzt hier ganz bewusst und absichtlich auch in allen Details, weil ich das endlich loswerden will. Weil, also Und es passiert ja auch ganz viel, auch im Netz und so, ne? Also man kriegt ja schon auch mit, dass dafür immer mehr Awareness da ist für dieses Thema.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die mir nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein paar Mal richtig teuer zu stehen gekommen. Ein immer noch aktuelles und größer werdenderes Thema ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen noch heute 18% weniger als Männer und aus diesem Grund steigt auch ihr Risiko der Altersarmut. Nur jede zweite Frau legt Wert auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. Es ist ratsam, sich mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen, um diese Unabhängigkeit auch bei einer geringen Rente halten zu können. Mit Clark kannst du dich zu diesem Thema super informieren und dich versichern, damit deine Zukunft auch in Zukunft gut aussieht. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal eine Frage haben solltest. Mit Clark kannst du endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 50 über 50 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando und andere. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode SICHTBAR, alles in Großbuchstaben, eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dr. Kade. Genauer, das Kade-Fungin-Befeuchtungsgel. Vaginale Atrophie mit dem Symptom Scheidentrockenheit kann viele Ursachen haben. Zum Beispiel verspüren viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, dass die Vagina trockener wird. Auch die Pille kann die Trockenheit auslösen, sowie Stress, Schwangerschaft oder Diabetes. Es gibt viele Ursachen. Im besten Fall löst sie nur ein unangenehmes Zwicken aus. Oder aber Juckreiz, Brennen oder sogar Schmerzen beim Sex. Kade-Fungin-Befeuchtungsgel kann diese Beschwerden lindern. Dazu verzichtet das Gel auf Hormone, nicht aber auf feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure. Da das Gel parfümfrei und ohne Farbstoffe ist, ist es auch unbedenklich während der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar. Danke an meinen Partner Dr. Kade für die Unterstützung. Weitere Infos zu Dr. Kade findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Also im letzten Jahr hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Als ich eine Staffel zu den Wechseljahren gemacht mit meinem anderen Podcast und mich hat das Thema ja auch mega aufgeregt und nicht mehr losgelassen. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil ich quasi mehr dazu machen möchte und auch dazu beitragen möchte, dass darüber geredet wird. Und dass ich finde, es kann überhaupt nicht sein, dass wir als aufgeklärte Frauen über dieses Thema nicht aufgeklärt sind. Und ich freue mich, dass was passiert und ich finde, es kann nicht genug passieren. Es muss immer mehr geredet werden. Wie ging das denn bei dir weiter? Hattest du noch andere Symptome als diese Hitzeballungen und Sturzblutung?
Ja, also das kam dann so mit 53. Also mit 53 kam auch die Menopause. Ich glaube mit 53 oder 54, also dieser berühmte Tag, ein Jahr lang die Periode nicht gehabt. Mhm. Und dann hatte ich dieses Buch gelesen, dann habe ich mit meinem Gynäkologen drüber gesprochen und bin wie wahrscheinlich 90% aller Frauen aus allen Wolken gefallen, weil der mir gegenüber saß, also ein wirklich guter Arzt, der mich auch durch die zweite Schwangerschaft begleitet hatte und dem ich sehr vertraut habe. Und der saß mir gegenüber und gesagt, es tut mir leid, Frau Hartwell, aber da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Da weiß ich einfach nichts drüber. Und ich so, what? Aber Sie sind doch mein Frauenarzt. Ich bin eine Frau. Wie kann das sein? Sagt er, nee, da müssen Sie zum Endokrinologen. Das habe ich ein Semester gemacht in meiner Ausbildung und hat mir dann irgendwie homöopathische Sachen über den Tisch geschoben. Ich bin, glaub da nicht dran. Ich habe ein bisschen Mönchspfeffer genommen, aber so richtig geholfen hat's nicht. Ich habe dann gemerkt, ich habe Schlafstörungen bekommen. Mhm. Ich konnte immer gut schlafen. Ich habe ja, seitdem ich 24 bin, bin ich Mutter. Also ich habe so einen Mutterschlaf. Aber ich konnte immer gut schlafen. Und plötzlich konnte ich nicht mehr schlafen. Ich bin nach dem Einschlafen direkt aufgewacht, hatte Schweißausbrüche, Herzrasen, bin wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht, wieder hochgeschreckt, morgens früh aufgewacht, habe grübelnd nachts wach gelegen, bin nachts am Kühlschrank, hatte heiß, kalt, habe gefroren, habe geschwitzt, hatte Hitzewallung, habe dann wieder gefroren. ich konnte das dann zuordnen, natürlich, wusste dann schon Bescheid. Mhm. Und dann habe ich mich erst dagegen gewehrt, eine Hormonersatztherapie zu machen. Also weil ich gedacht habe, wie wahrscheinlich viele Frauen, das macht man, um länger attraktiv und jung zu bleiben. Ja,
ach, okay, den Aspekt kenne ich noch gar nicht.
Ja, habe ich gedacht. Mhm. Ich habe gedacht so, ach ja, okay, die nehmen jetzt alle Östrogene, weil sie keine Falten kriegen wollen. Was für ein Blödsinn. Ich war einfach nicht aufgeklärt. Ja. Dann habe ich mich ein bisschen informiert im Netz. Großer Fehler. Und bin auf diese ganzen fürchterlichen Seiten gestoßen. Man kriegt Krebs von Hormonen, wenn man die nimmt in den Wechseljahren. Das hat die Natur sich doch so nicht gedacht. Mhm. Bla, bla, bla. Ja, dann habe ich noch mal ein bisschen in Sheila Delis Buch geblättert und bin zum Endokrinologen. Und das war Eye-Opening. Der hat mir das alles erklärt. Der hat mir neue Studien vorgelegt, hat gesagt, lesen Sie das, wenn Sie Angst haben, dass das Krebsrisiko steigt, bitte lesen Sie das alles. Es stimmt nicht. Ich nehme bioidentische Hormone jetzt seit 2 Jahren und es geht mir gut. Mhm. Und in meinem Umfeld poppen immer mehr Frauen auf, die das auch machen und die total zufrieden sind und glücklich sind, endlich wieder schlafen können. Und es gibt ja, glaube ich, fast 40 Symptome, die einfach noch gar nicht erforscht sind, ja, von denen man gar nicht genau weiß, inwiefern sie mit dieser hormonellen Veränderung zu tun hat in den Wechseljahren. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Symptome. Also plötzlich tauchen ganz viele Frauen in meinem Umfeld auf, so mit Mitte 40, Ende 40, die haben zum Beispiel Schulterschmerzen.
Die haben diese Frozen Shoulder.
Ja, die haben alle plötzlich Schulterschmerzen und sagen, alle, habe ich so viel Yoga gemacht? Und so, ich so, ja, vielleicht ist die Hormone. Und das finde ich auch spannend. Das verändert sich auch langsam so ein bisschen. Aber auch immer, ich habe einige jüngere Freundinnen. Mhm. Aber wir wissen ja inzwischen alle oder sollten wissen, dass die Perimenopause schon deutlich früher anfängt. Ja, so mit Mitte 40 in der Regel, und die alle das total von sich gewiesen haben oder von sich weisen und sagen, nein, ich habe meine Tage noch. Das hat doch nichts damit zu tun. Mhm. Nein. Also da siehst du, wie schambesetzt dieses Thema ist.
Absolut.
Weil es eben gleichgesetzt wird mit nicht mehr attraktiv sein, not fuckable, ja, Männer interessieren sich nicht mehr für dich, boah, trägst nur noch beige und färbst dir die Haare lila und bist eine Oma. Mhm. Und das ist schlimm. Das muss weg.
Das muss auf jeden Fall weg. Ich finde das auch ganz, ganz furchtbar und gleichzeitig verstehe ich trotzdem die Tabuisierung nicht, weil es wirklich jeden angeht. Und was ist denn schlimm daran zu sagen, dass man irgendwie nicht mehr gut schläft? Ich kann dem nicht so richtig auf den Grund gehen.
Das ist eine gute Frage. Schlimm daran ist, dass es eben gleichgesetzt wird mit der Zeit, in der die Frau, klingt jetzt hart, was ich sage, aber keine Frau mehr ist. Also die Frau verliert ihre biologische Bestimmung und deshalb wird sie uninteressant. Zack, weg damit. Und ich meine, wenn wir das mal weiterdenken, wenn wir das Rad mal weiterdrehen und uns überlegen, wo das herkommt, da wirst du ja wahnsinnig. Also ich meine, dann kannst du einfach nur noch wütend werden, weil das Ganze hat mit dem Patriarchat zu tun. Das Ganze hat mit Männern zu tun, die an den Schaltknöpfen saßen, auch in der Medizin. Ja, die Aufgabe der Gynäkologen ist seit, weiß ich nicht, Jahrhunderten, Kinder, Babys auf die Welt zu bringen, die Gesellschaft zu vermehren und nicht sich um die alten Tanten kümmern.
Ja, deswegen wird das ja nicht gelehrt im Medizinstudium. Man muss halt Zusatzausbildung machen und ganz wenige machen das.
Genau.
Meine Frauenärztin ist auch nicht geschult.
Ja. Und wie schlimm ist das dann aber? Also ich hatte ja jetzt das Glück, dass ich an den richtigen Endokrinologen geraten bin und so weiter und auch eine aufgeklärte Frau bin und über alle Mittel verfüge und in der Großstadt lebe. Aber wie ist das für Frauen, die auf dem Land leben? Ja. Und die dann auch noch natürlich durch ihr Umfeld vermittelt bekommen, stell dich nicht so an und das kann doch gar nicht sein. Und wir alle mussten da durch. Das ist ja auch so ein berühmter Satz. Ne? Mhm. Also haben wir alle, das ist jetzt nicht so. Ja. What the fuck? Das heißt doch nicht, dass ich das alles ertragen muss.
Ja. Und ich finde, du musst auch früh Bescheid wissen, bevor du auch in diesem Sumpf der Symptome bist, weil du dich da auch ganz schwer wahrscheinlich rausziehen kannst und motivieren kannst, dir irgendwie Hilfe zu suchen. Und du musst ja nicht nur in einer Großstadt wohnen, du musst Glück haben, an die richtigen Leute zu geraten. Also ich habe eine Freundin, die wohnt auch in einer Großstadt und die hat Sheila Delis Buch und hat das mitgebracht und zum Frauenarzt und hat gesagt, so das und das und das und das habe ich. Und der hat dann auch gesagt, obwohl sie irgendwie in einer Großstadt lebt, wo gute Ärzte irgendwie sind, der hat auch gesagt, nee, das ist Quatsch, sie haben ja noch ihre Tage.
Oh, Wahnsinn.
So, und die ist jetzt auf der Suche nach dem nächsten Arzt. Und das geht ganz vielen Frauen so. Im Schnitt suchst du 4 Ärzte auf, bevor du den findest, der dir dann hilft.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Das ist doch total krass. Das kann doch alles nicht angehen. Also meine, wo leben wir denn? Und es sind 50% der Weltbevölkerung und gerade die Frauen in den Wechseljahren. Wir sind die meisten gerade. Meine ja. Altersgruppe ist gerade, davon gibt es am meisten.
Genau.
Also das muss ganz, ganz schnell gehen. Da muss ganz, und es ist ja nicht, ich will ja auch gar nicht, also ich will jetzt keine Hormonersatztherapie propagieren. Mhm. Ja, das war vielleicht so ein bisschen was, was mich in dem Buch von Sheila DeLisle so ein kleines bisschen gestört hat.
Sie ist sehr pro.
Genau, ja? Sehr mhm. pro. Und da habe ich gedacht, naja gut, aber es gibt ja vielleicht auch Frauen, die möchten das nicht. Es mhm. ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Muss ja jede für sich selbst entscheiden. Aber es muss halt enttabuisiert werden.
Ja.
Also wir müssen eben über diese Symptome reden können. Und diese, ich habe zum Beispiel, was ich ganz oft gedacht habe, Mann, Angela Merkel, was hat die für einen Knochenjob gemacht? Überleg dir mal, die hat genau in der Zeit, in dieser Wechseljahreszeit, war die Bundeskanzlerin.
Wahnsinn.
Scheiße. Jeden Morgen um, was weiß ich, 6 Uhr aufstehen. Einen Tag, der durchgeplant ist, minutiös. Was musste die alles leisten? Und durfte die einmal sagen, ich kann jetzt gerade nicht, weil ich habe Hitzeballon oder ich schlaf scheiße. Ich bewundere die Frau eh sehr, aber die ist da noch weiter an meine Achtung gestiegen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, es muss möglich sein, dass wir darüber offen reden können und dass wir uns auch dann krank melden können. Es gibt ja auch schon andere EU-Länder, die da vorziehen, ne, mhm. die da anziehen und den Frauen das ermöglichen in dieser Zeit. Ich glaube, Großbritannien ist da recht weit vorn.
Ja.
Die haben ja auch eine Wechseljahresbeauftragte tatsächlich. Mhm. Also super, sowas muss her. Dafür ja. muss mehr Awareness her. Es muss die Leute, die Frauen müssen aufgeklärt werden. Und die Männer im Übrigen auch.
Ja, natürlich.
Also das halt finde ich jetzt auch mal, weil das höre ich zum Beispiel ganz oft von Männern meiner Generation. Ja, ja, es ist ja so ein Frauenthema. Ja, keine Ahnung. Ja, aber du bist doch mit einer Frau verheiratet, die mhm. in dem Alter ist. Ja, aber das will ich gar nicht so genau wissen. Mhm. Nee, sag mal, was bist du denn für ein Idiot?
Ja. Nee, also die müssen alle diese Bücher auch lesen. Das ist definitiv so.
Absolut.
Ja. Ja, aber da kommt halt wieder dieses Schambesetzte. Ich glaube, die Frauen geben ihren Männern die Bücher vielleicht nicht eben aus Scham.
Klar. So. Ja, klar, da schließt sich der Kreis wieder, weil du willst attraktiv bleiben. Mhm. Ja, und du denkst halt, wenn die das wissen, das ist so ein bisschen so ähnlich wie, ist jetzt ein komischer Vergleich, aber fällt mir gerade ein, wie die Frauen, die nicht wollen, dass ihre Männer bei der Geburt dabei sind. Weil sie denken so, oh Gott, mich entmystifiziert, hat meine Mumu gesehen. Mhm. Also, ja, denkst du, sag mal, hast du sie noch alle? Mhm. Ja. Also, er kann ja entscheiden, ob er da unten am Fußende sitzt oder ja. oben. Aber ich meine, also, nein, nein, nein. Also, ja. sowas finde ich alles ganz schlimm.
Und ja,
ich,
ist auch.
Und das ist auch so ein Punkt, weißt du, wo wir vorhin über Männer gesprochen haben oder so, über mein Single-Dasein. Ich bin nicht mehr bereit, ich bin bereit, Kompromisse zu machen, um Gottes Willen, das muss man immer im Leben, aber in manchen Bereichen bin ich es nicht mehr. Und mhm. ich bin nicht bereit, mit einem Mann zusammen zu sein, der sich diesen Themen verschließt und ja. der nicht reflektiert und der seinen eigenen Scheiß nicht aufarbeitet und der nicht. Ich habe mal so einen Post von Sharon Stone gelesen, der ich auf Instagram folge. Die war in einer Talkshow und die hat das dann mal aufgeschrieben und hat gesagt, sie hat einfach keinen Bock mehr auf Männer, weil sie findet in ihrem Alter keine Männer, die mit denen sie sich auf Augenhöhe fühlt. Mhm. Ja, die ihren Shit together haben, die mal ihr eigenes Leben aufgearbeitet haben, die auch mal gucken, was ist nicht so gut gelaufen, die an sich arbeiten, die reflektieren, die nicht nur verdrängen. Ich weiß nicht, ob das so ein Altersding ist.
Vielleicht ist das auch einfach ein Frauen- oder Männerding. Vielleicht sind wir auch irgendwann dazu gezwungen, uns mit uns auseinanderzusetzen, um auch solche Zeiten wie die Wechseljahre zu überstehen, oder?
Hab ich auch schon mal überlegt, ja.
Außer den bioidentischen Hormonen, was machst du denn noch, damit es dir besser geht?
Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil dann denke ich sofort wieder an den Sport, den ich nicht mache.
Ja, der fällt mir gerade auch bei mir ein.
ja, gute Frage. Ich achte sehr auf meine, das klingt jetzt auch so ein bisschen nach Insta-Psychologie, aber auf meine Boundaries, also Grenzen setzen. Ja. Nicht ganz bewusst Grenzen setzen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich manchmal echt regelrecht asozial bin. Also ich brauche meine Auszeit, ich brauche meinen Rückzug. Mhm. Ich bin niemand, der von einem Abendessen, von einer Party zur nächsten tingelt. Mhm. Ich habe gerne Menschen um mich herum, aber ich bin dann auch gerne wieder allein. Mhm. Ich kann gut allein sein, ich muss meine Batterien auftanken. Mhm. Ich habe einen Beruf, in dem ich viel gebe, in dem ich oft im Mittelpunkt stehe und ich brauche entsprechend dann auch die Rückzugsphase. Und das sorgt manchmal für Verwirrung. Das ist ganz lustig, weil ich schon oft Menschen begegnet bin, die sich das gar nicht vorstellen können, dass man so ist. Also die dann immer denken so, ach wieso, wenn du vor der Kamera stehst oder auf der Bühne und so, dann bist du doch so und so. Und wieso findest du das jetzt hier gerade anstrengend? Mhm. Mich strengen Menschen oft sehr an. Mhm. Ich brauche dann Rückzug. Und das hat sich verstärkt, seitdem ich in den Wechseljahren bin.
Mhm. wo du deinen Job jetzt ansprichst, hast du das Gefühl, dass du jobmäßig anders wahrgenommen wirst, so?
Nee, ich glaube, da sind wir wieder bei der Anfangsfrage. Das ist tatsächlich was bei mir, was in meinem Kopf ist. Mhm. Ich bin seit 13 Jahren, arbeite ich für den Hessischen Rundfunk. Mhm. Und ein ganz fantastischer Sender, muss ich sagen, bei dem ich super gerne arbeite. Mhm. Und ich habe tolle KollegInnen und ich habe seit kurzem, seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder sowas, einen deutlich jüngeren Kollegen, einen männlichen Kollegen, der mit mir gemeinsam die Sendung moderiert im Wochenwechsel, der Mitte 30 ist. Und vorher war eine Kollegin da, die ungefähr mein Alter ist, ein bisschen jünger. Und ich habe plötzlich gedacht, oh Gott, jetzt ist da so ein junger Mann. Jetzt ist da so ein junger Mann. Dann kommt bestimmt auch bald noch eine junge Frau dazu. Und dann bin ich weg vom Fenster, so, ja. Mhm. Und dann gab es viele Gespräche und ich habe auch das Gespräch gesucht mit den Führungskräften, mit den Verantwortlichen in der Redaktion und es ist mir 0,0 gespiegelt worden. Mhm. Ich habe so sehr das Gefühl, dass man hinter mir steht und dass gerade, und deshalb liebe ich diesen Sender auch so sehr, mhm, die Diversität, da geht es ja auch um Altersdiversität, ja, mhm, also es geht ja darum, dass du verschiedene Altersgruppen hast und verschiedene Ethnien und so. Also das ist ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte und da falle ich halt super rein. Und ich mache mir manchmal einen Kopf, ich habe manchmal deshalb Stress, ja. Mhm. Weil ich denke, ich bin jetzt 55, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Irgendwann kommt bestimmt dann das Gespräch und so, ja, weißt du, und die Quoten und so. Aber ich glaube wirklich, dass ich mir den Stress selber mache, weil, mhm, ich fühle mich sehr gut aufgehoben im Sender.
Und hast du eine Ahnung, wo das herkommt, dass du dir den Stress so selber machst? Also weil du hast ja objektiv keinen Grund dafür?
Ja, Prägung. Mhm. Also ich meine, ich arbeite seit 30 Jahren fürs Fernsehen. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Und ich kenne natürlich auch die Geschichten von Kolleginnen, die auch beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, an einem der ARD-Sender und denen dann gesagt wurde, so, das war's jetzt. Also klar kenne ich die. Und ich sehe ja auch zum Beispiel, wenn ich mir die Kollegen, Männer, mhm, anschaue, mit denen ich früher bei ProSieben gearbeitet habe, mhm, die plötzlich wiederkommen. Die plötzlich wieder bei ProSieben Shows moderieren, mhm, wo ich denke so, hä? Okay. Ja, nö, klar, warum auch nicht? Aber was sage ich mit mir? Mhm. Also klingt jetzt komisch, weißt du, aber denke ich mir so, hä, ja, das merkst du schon. Also die Männer, die, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann selbstverständlicher. Mhm. Weißt du, dass man so einen Mann dann nochmal holt, der schon vor 20 Jahren für den Sender gearbeitet hat oder so, das ist dann, ja, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Bei, mhm, einer Frau wird dann schon mal drüber nachgedacht, ob das noch geht. Und das ist ja noch in den Köpfen, also das ist noch da. Und ich glaube, und das ist auch bei mir natürlich da, dass ich denke so, okay, ach na ja, bist halt schon ein bisschen älter. Aber dann haue ich mir selber auch immer auf die Finger. Also ich versuche, mhm, dann, wenn ich mich bei diesen Gedanken ertappe, oder auch im Freundeskreis, ne, auch spannend. Also die meisten meiner Freundinnen sind verheiratet, schon lange in Beziehung. Und da kommen dann immer mal so Texte, so, ja, ich bin ja auch nicht mehr so jung, ich würde wahrscheinlich gar keinen mehr finden. Oder, und dann habe ich Kontakt gehabt irgendwie mit einem jüngeren Mann oder einer jüngeren Frau. Und dann habe ich gedacht, ich könnte doch deine Mutter sein, ich bin ja schon so alt. Neulich hatte ich eine Kamerafrau bei mir, die ist mein Alter. Mhm. Und der Rest der Studio-Crew ist jünger. Und die murmelte dann permanent von ihrem Pult aus hinten, ja, ja, ich bin ja schon eine von den Alten hier. Ach, ich bin ja schon so lange, weißt du, wenn ich so damals, als ich angehe, und ich dachte mir so, halt doch mal den Mund. Mhm. Also ich verstehe, von welchem Punkt aus man das sagt. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei. Aber es ist komplett überflüssig.
Ja.
Und das reden wir uns nur selber ein. Und wir reden es den anderen ein. Weil in dem Moment, wo du es aussprichst, sagen die anderen dann auch, ach ja, stimmt, die ist ja schon 20 Jahre älter. Mhm. Ich finde es total blöd. Und wenn ich das irgendwo bemerke, dann bin ich, hebe ich mir den Zeigefinger. Sag, mhm, stopp.
Mhm. Und das hättest du ja natürlich vor 10 Jahren auch nicht gemacht.
Nee.
Gibt's sonst irgendwas, was du jobmäßig anders machst, nicht mehr machst, neu machst, anders machen willst?
Ja, also ich mache, also nicht mehr mache. Mache alles für Geld. Nee, nicht alles. Aber ich stelle gerade fest, dass ich mich interessanterweise noch weiterentwickle. Also das Problem ist ja so ein bisschen, wenn man, Problem, das ist eine Falle, ne? Wenn du 13 Jahre dasselbe Magazin moderierst, da ist die Routine dein größter Feind. Natürlich, ich bin professionell, ich mache das, was ich mache, seit langer Zeit. Aber da kannst du auch schnell in so eine so reinrutschen in die Routine und dann wird's langweilig, auch für einen selber. Ich versuche mich immer wieder neu zu erfinden. Ich habe das große Glück, dass Mindhauer, die Sendung, die ich moderieren darf beim HR, sich auch neu erfunden hat in den letzten Jahren. Also Constructive Journalism ist so das große Schlagwort und das da hat sich viel getan. Wir sind von so einem Blut- und Sperma-Boulevardmagazin hau drauf ja zu so einer wirklich guten unterhaltsamen täglichen Magazinsendung geworden und da habe ich mich versucht mitzuentwickeln. Und ich merke so in jüngerer Zeit, ich habe zum Beispiel gerade für den HR, deshalb ist es auch sehr spannend hier mit dir zu reden, gerade einen Podcast entwickelt.
Super, ja. Worum geht's?
Um Neustart in der Lebensmitte.
Toll, 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 toll.
Ja.
Wie schön.
Ja, ich freue mich auch gerade ganz doll, weil das war eine schwere Geburt. Also das ist wirklich so. Also jeder, der irgendwie da draußen sitzt und auf die Öffentlich-Rechtlichen schimpft und sagt, die verschleudern unsere Gelder, den kann ich an dieser Stelle nur sagen, weil es hat sehr, sehr lange gedauert. Und ich arbeite daran mit einem Kollegen, mit einem super Kollegen, der mir in den Schoß gefallen ist quasi und mit dem ich dieses Thema ausgearbeitet habe. Wir haben ein tolles Team zusammengestellt und darauf freue ich mich tierisch. Und das ist halt was, da habe ich mich komplett nochmal neu erfunden.
Also das Thema ist auch dein Thema.
Ja, es ist ja nicht direkt Neustart, ne, weil es fällt ja schon so auch in meinen Berufsbereich, aber den Mut zu haben. Also das war ein Gespräch, wie wir es jetzt gerade führen, das die Initialzündung dafür gegeben hat. Und da wieder, Sheila DeLis, da klingeln die Ohren, dieser eine Satz, in dem sie sagt, dass dieser Moment, wo die Östrogene sich verabschieden, das Testosteron mehr in den Vordergrund tritt und sich dieser Hormonnebel löst und legt und wir plötzlich in Anführungsstrichen das Gefühl haben, so jetzt kümmere ich mich mal um mich. Da habe ich gedacht, so geil. Da muss man doch mal hingucken. Das heißt ja nicht, dass jede Frau dann immer sofort alles auf den Kopf stellen muss, den Mann verlassen und, keine Ahnung, in New York Hotdogs verkaufen. Aber irgendwie, diesen Moment gibt es, glaube ich, dass man denkt, so, jetzt möchte ich aber wirklich mal wieder mehr machen, was mich wirklich interessiert und fasziniert. Und ich höre sehr viel mehr von Frauen, die das in der Lebensmitte machen, als Männer.
Kannst du dich bei dir noch an diesen Moment erinnern?
Ja, das war dieser Moment, in dem ich im Büro meiner sehr geschätzten Kollegin Katja saß und gesagt habe, du, ich bin seit 13, 12, 11 Jahren in diesem Sender und ich mache Mindhauer wahnsinnig gern, aber ich möchte mehr machen. Was kann ich machen? Und nun wissen wir ja alle, dass das lineare Fernsehen jetzt nicht unbedingt ein Modell ist, in das wahnsinnig viel investiert wird. Dann bin ich natürlich auf Widerstände gestoßen. Das war aber später. Aber dieser Moment, das war, wo sie sagte, so, ja, was beschäftigt dich denn gerade? Und ich so, ja, Wechseljahre und Scheiße und dieses ganze Thema, quasi das Buch gelesen und wir haben uns ausgetauscht. Und es war so, okay, und? Und ich wusste, klar. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich komme ja vom Fernsehen. Natürlich würde ich viel lieber ein Fernsehformat machen. Aber mir leuchtet schon auch ein, dass das jetzt nicht die günstigste Zeit ist, im linearen Fernsehen ein Talkformat da irgendwie zu lancieren oder planen, konzeptionieren zu wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist die kleinste Keimzelle, ein Podcast.
Ja.
Aber ich wollte eben diesmal dann auch wirklich einen Podcast machen, der mir auch was bringt. Ja, möchte auch Geld für meine Arbeit bekommen. Und weil dann natürlich sofort auch alle kamen, ja, kannst du doch überall machen. Wem erzähle ich das? Du weißt genau, wovon ich spreche. Mhm. Ich sage, ja, kann ich überall machen. Würde ich auch überall machen. Aber wenn ich schon in so einem tollen Sender arbeite. Und dann fügte sich eins zum anderen.
Super. Ich freue mich total drauf.
Ja?
Ja, ich freue mich sehr drauf, die Geschichten zu hören. Weil ich finde, also natürlich hast du recht, dass wir nicht unsichtbar werden in dem Alter, aber ich finde, mehr Sichtbarkeit kann trotzdem nicht schaden. Also ich möchte Geschichten hören. Mir fehlen die Vorbilder in dieser Lebensphase.
Mir auch.
Ja, genau. Deswegen ist das super, dass du das machst.
Ja, also ich freue mich auch total. Ich freue mich total auf die Frauen. Und das Interessante ist, schon alleine, wenn du von deiner Idee erzählst, wenn ich von meiner Idee erzähle, dann komm sofort diverse Ideen für Protagonistinnen.
Ja.
Also ich bin mir sicher, wir haben jetzt erstmal eine Staffel haben wir geplant und ich bin mir sicher, die kriegen wir locker voll, 10 Folgen. Also und ich freue mich super auf diese Frauen. Also ich freue mich sehr auf die Geschichten und ich glaube, das wird sich super anfühlen.
Absolut. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen Projekt und ich bedanke mich, dass du geteilt hast, wie es dir geht. Das ist sehr mutig und toll.
Danke, Stefanie, aber du hast es mir auch leicht gemacht. Ich habe gern geteilt.
Sehr schön.